Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold. Und heute wieder ein Interviewgast, um einen Einblick in die Bikebranche zu bekommen, allerdings nicht wirklich in die reine Bikebranche, sondern eher jemanden, der für die Bikebranche arbeitet und da im kreativen Bereich unterwegs ist. Spitzname Dave McBain, a.k.a. David Karg. Schön, dich in unserem Podcast als Interviewgast zu haben.
Ja, Jasper, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Freut mich.
Ja, tatsächlich haben wir schon relativ viel zusammengearbeitet. Du arbeitest nämlich bei Norman Bielig in der Design Alliance Agentur.
Ja, genau.
Für alle, ich weiß gar nicht, haben wir eine Folge mit Norman Bielig gemacht.
Norman war mal zu Gast, ja.
Ich muss mal kurz gucken, welche das war. Bitte bleiben Sie dran.
Which episode?
Bitte bleiben Sie dran. Oh fuck, jetzt findet ihr das nicht. Start. Norman Bielig hat eine Agentur gegründet und hat früher für das Magazin World of MTB gearbeitet. Ich muss jetzt noch mal kurz gucken, welche Folge das war. Das war eine sehr interessante Folge mit Norman Bielig, weil wir haben nämlich über die Zukunft des Massentourismus, Mountainbikesport gesprochen. Ob das irgendwann im Mountainbike-Bikepark-Business mal aussieht wie Folge 35, wie im Skisport. Also, jeder, der was über deinen Chef quasi wissen möchte, der hört sich Folge 35 an. Denn Norman Bielig ist dein Chef und du arbeitest für ihn als Filmer.
Genau, also als Overall Creative Dude. Head of Visuals.
Head of Visuals.
Das, ne? Ja.
Steht also, es auf deiner Visitenkarte?
Ja.
Geil.
Ja, schon witzig. Ja, es bleibt ja nicht nur bei der Filmerei, sondern auch viel Fotogeschichten oder Grafik, wie weit ich halt so kann, Präsentationen oder auch so kleine Kampagnen auch mal grafisch umsetzen, Instagram-Posts, Social-Media-Sachen. Ah ja, der Begriff Content trifft es wahrscheinlich ganz gut heutzutage. Ist ja alles Content.
Ne? Du bist quasi Head of Content.
Genau. Ja wobei die Martha ist Content-Manager.
Okay, ja. Verdammt. Der Titel aber ist also so vergeben, jetzt musstest du dich mit Head of Visuals abgeben. Bist du damit zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Das ist immer gut.
David ist ein, ich sag mal, so ein zurückhaltender junger Mann, ne?
Ja,
Der gerne Rad fährt und du fährst ja wirklich selber auch gerne Mountainbiken. Du fährst auch gerne Mountainbiken.
Irgendwie immer weniger, tatsächlich.
Aber dein Ursprung kommt ja eigentlich aus dem Shaping-Bereich, oder?
Ja, kann man so sagen. Mal früher irgendwie, ich bin ja aus dem Schwabeländle, wie man es vielleicht am Dialekt
der
schon mal
oder andere
schon mal
hat vielleicht
hat,
schon zugehört.
Ja. War nicht schlecht. Aber ja, und ja, da eigentlich früher, so mit, keine Ahnung, 12, 13, 14, das erste BMX irgendwie bekommen und dann mit den Jungs daheim immer so mit dem BMX rumgefahren. Und ja, mein Bruder hat da früher viel für in Ulm für den Skate-Shop die ganzen Skate-Contests und Snowboard-Contests gefilmt und dann da eigentlich immer so dabei gewesen und dann manchmal auch seinen Camcorder geschnappt oder damals die 2er GoPro, als die rauskam.
Ach, geil.
Damn. Ja. Da, die konnte halt 27 bis 60 FPS, glaube ich, schon
ausfallen. Hast du auch, wir haben geil schon drüber gesprochen, du kaufst dir immer die aktuellste GoPro. Hast du eine Sammlung zu Hause?
Nee.
Weil Cam4Pro hat eine komplette Sammlung aller GoPros da stehen und es ist echt beeindruckend, wie die erste GoPro aussah.
Ja, die hatten, glaube ich, auch mal irgendwie, oder was, Official GoPro, wo ausgerufen hat, wie irgendwie noch so ein altes, original verpacktes Ding rumliegen, wo irgendwie einen Haufen Kohle hätten bezahlt für damit.
Ja.
Schon ganz witzig. Ja, ist irgendwie immer so, alle 2 Jahre haben sie, glaube ich, den Zyklus fest eingeplant und dann meistens kommt ihr immer auf Reddit oder irgendwo so ein Leak.
Und dann kaufst du schon sofort die neueste.
Ja, genau, dann muss schön die alte erstmal raushauen. Schön auf Kleidern zeigen, weil sobald die neue oder die Leaks irgendwie public werden, dann droppt der Preis natürlich von der alten.
Bekommst du nichts. Zurück zum BMX-Fahren.
Ja, genau. Und genau, dann da immer so ein bisschen Videos gemacht. Und ja, dann Landschaft. Nee, stimmt. Ich war nach der FOS dann in Kanada tatsächlich.
In Whistler?
Ja, auch, also 6 Monate war geplant, aber ich bin dann irgendwie 11 geblieben. War ja mal hip noch bei Work and Travel.
6 Monate waren geplant und 11 bist du geblieben?
Ja, ich hatte so in North Vancouver gewohnt und von da aus dann immer nach Whistler oder zum Opening First Day Coast Gravity Park.
Geil.
Aber da hat man, also da sind wir dann schon irgendwann von den BMX so aufs Mountainbiken überklaufen, sage ich jetzt mal.
Damals, dann in Kanada oder vorher schon?
Davor schon. Genau, und dann war noch ein Kumpel aus der Heimat mit dabei, drüben, der war so der ersten Monat mit, dann haben wir uns dann Van geholt, sind so ein bisschen rumgetrippt, schön noch zum NS Soda hieß es.
Das wie alt war der da?
Boah, wie alt waren wir da? 18, 19?
Ah, der ist ja nicht viel mit Saufen in Kanada, ne? Also ja, so richtig partymäßig ja, genau, war das halt eher schwierig, so still und heimlich im Camper.
Na, stimmt. Da war ich, glaube ab 19 ist es, glaube ich, legal gewesen da drüben. Amis sind 21, gell?
Ich weiß nicht. Also ich müsste lügen.
Wir kommen auf jeden Fall schon in Bars.
Okay, dann war es ja lustig.
Ja, auf jeden Fall. Damals dann noch so ein NS Soda gehabt mit so einer Domain 180 mm. Richtig geil. Allein die Gabel hat, glaube ich, 3 Kilo gewogen.
Die hatte ich ja auch mal tatsächlich. Die mit den verchromten Standrohren.
Ja, mega. Mega. Ja, und dann, genau. Und da habe ich auch einen richtig geilen Job gehabt. Da eigentlich das ganze Jahr lang dann, wo ich drüben war, Rasen gemäht. Und die hatten so ein System.
Rasen mähen?
Mhm. Also Landscaping. Und das war dann auch mein Vorpraktikum für mein Studium tatsächlich. Und die hatten so ein System, du hast so ein iPad bekommen. Und auf dem iPad hast du dann immer so eine selber programmierte App gehabt von der Firma. Und da hast du deine Properties bekommen mit Quadratmeterzahlen und was du dran verdienst. Und die hatten so eine Highscore-Liste, wer am Tag am meisten Quadratmeter mäht.
Mit Aufsitzrasenmäher oder noch selber
schön? Nee, mit so einem normalen Rasenmäher. Ach, und dann immer so mit so einem Freischneider.
Ja.
Also einmal vorkrannt. Pscht,
ja.
Durch das Grundstück, dann mit einem normalen Rasenmäher drüber. Und dann mit dem Laubbläser noch drüber. Und dann konnte ich abhaken. Dann das Zeug wieder auf den Pickup geschmissen und auf zum nächsten.
Ach, krass.
Das war schon geil. Also die Chefs haben schon gewusst, wie sie irgendwie ihre Jungs da irgendwie an der Leine halten. Ne?
Ja, geil. Und
dann schön immer jeden um 12 Uhr freitags war immer Schluss, dann hat es Barbecue gegeben von den Chefs. Und irgendwie hat mir das halt so taugt dann noch. Und dann halt in North Vancouver da, Lynn Valley hinten oder die Mountain Road hoch. Da ist halt die ganzen Trails gleich gehabt, das war schon auch ganz cool. Genau, und dann Landschaftsarchitektur studiert in Freising in Weihenstephan.
Vor kurzem ja erst fertig gemacht, oder?
Ja, genau, den Master dann. Ja. Genau, und da habe ich dann mein Praxissemester bei Schneestand gemacht, die so, ich glaube, alpenweit fast, also ziemlich viele Snowparks einfach shapen. Die kommen auch aus dem Bereich und machen halt mittlerweile auch Pumptracks oder Individualsportart-Infrastruktur vor allem, gell? Also Mountainbike-Parks oder
Pumptracks. War Oberhof nicht tatsächlich?
Genau, das war so Projekt? Das letzte, größte
Projekt. Okay, lass uns da später noch drüber sprechen, genau. Damit wir nichts vorwegnehmen. Also kleiner Spoiler-Alert, ihr müsst jetzt dranbleiben.
Spoiler-Alert! Ja, genau. Und genau, Velo Solutions war bis vor 2 Jahren oder bis letztes Jahr. Das ist ja wie so eine Art Franchise, diese Pumptracks. Und Schneestern hat in Deutschland und Österreich eigentlich alle Pumptracks unter dem Namen Velo Solutions gebaut, sozusagen. Aber mittlerweile haben sie sich dann getrennt und sind jetzt unter Schneestern Bike, bauen sie eben ihre eigenen Pumptracks. Genau, und da dann...
Boah, kennst du da die Hintergründe? Weißt du warum?
Weiß ich leider auch nicht.
Das wäre super nice zu wissen. die haben sich gestritten oder... Ah, die haben einfach gecheckt, dass man da mehr Geld verdienen kann, wenn man das selber macht.
So ein Franchise, wie bei Subway.
Raubbau.
Ja. Ja, und genau da hat dann immer die Videos gemacht. Ich weiß auch, ich fand es immer ganz witzig, weil...
Also du hast selber gar nicht geshaped, sondern du hast für die gefilmt.
Ja, das war immer so ein, also halben Tag shapen, halben Tag filmen. Weil wenn du auf einer Baustelle ist, da...
Aber wann hast du das erste Mal, du bist ja jetzt... sozusagen, man, also ich glaube, es gibt bestimmt einige Kids, die irgendwie gerne mal so geiler Kameramann im Bike-Branche-Bereich wären oder Action-Sports-Bereich. Wann hat es bei dir angefangen, dass du zu filmst? zu, dass du zu filmst? Also wann hast du denn angefangen, zu Filmer zu werden?
So hobbytechnisch oder dann?
Ja, du hast ja vorhin gesagt, du hast ja mit der GoPro 2 angefangen, so ein bisschen Action-Shoot zu machen, aber wann hast du so einen ersten wirklichen geschnipselten Film für irgendwen gemacht?
Also so auftragstechnisch. Dann. Quasi, das, ja, genau, ja. Das war dann also eigentlich so das erste Mal dafür Schneestern.
Ja.
Da habe ich dann halt, ich habe halt so gesagt zu dem Chef, ja, dass ich das halt hobbymäßig mache, und da hat er gemeint, ja, dann nimmst halt mal auf die Baustelle Kamera mit und hältst da ein bisschen drauf. Und dann hat das Endprodukt den so getaugt. Und dann war das Praktikum vorbei und dann hat der Kai, eben der Chef, gemeint, dass sie gern halt von den weiteren Baustellen noch diese Pumptrack-Videos hätten. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht oder halt einen Freiberufler angemeldet und habe dann immer diese, also fast alle Pumptrack-Videos, so Deutschland, Österreich, krass, von Velo Solutions oder Schneestern waren eigentlich von mir. Dann, genau.
Ich habe dieses Pumptrack-Video aus New York gesehen oder so, direkt an der Golden Gate.
Ja, in Brooklyn haben sie da einen hingestellt.
Das fand ich krass. Ja. Das hätte ich gern gesehen, dass es von dir wäre. Weißt du, so gedacht, boah, ich habe schon mal ein krasses Video von Dave McBain gesehen.
McBain.
McBain. Apropos, warum ist dein Spitzname McBain?
Gute Frage. Ich habe früher mal so ziemlich viel Simpsons geschaut.
Ja.
Und McBain ist also der Abklatsch von John McClane von Stirb langsam von Bruce Willis. Und dann kommt immer McBain im TV und ich fand den irgendwie so geil. Stimmt, und damals, als es so losging mit diesem Internet, mit dem Schwachsinn immer noch.
Also, hat doch keiner dran geglaubt.
Ja, genau, jeder so, fuck, wir brauchen Synonym. Wie nennen wir uns im Internet? Und mein Bruder hat sich damals schon halt nach NASA Pima Pitilan genannt und dachte, ja, so ein Simpsons-Charakter wäre eigentlich schon auch geil. Und dann irgendwie fand ich McBain ganz witzig.
Ja, ist ja halt.
Dann hieß so meine erste E-Mail-Adresse so.
Witziger Running Gag tatsächlich, immer wenn ich dich anrufen will, gebe ich ins Telefon Dave ein und finde dich nicht und denke, hä? Ach stimmt, ich habe ihn nur unter McBain abgespeichert. Aber jedes Mal, wenn ich dich anrufen möchte oder wenn ich in der WhatsApp schreibe, dann gibt man oben ins Suchfeld ein Dave, also DA, und dann denkst du, jetzt müsste er schon kommen. Okay, nicht da, dann gibst du DAV ein und dann kriegst du immer nichts. Hä? Ich habe mit dem noch mal nicht Kontakt gehabt und dann so, ach fuck, er ist unter McBain.
Nice. Ja, mega.
Ja, genau. Und dann hast du angefangen zu studieren, als du wieder back von Kanada warst, und zwar Garten- und Landschaftsarchitektur.
Ja.
Und dann hast du ein Praxissemester bei Schnichtern gemacht, hast da geshaped und hast gefilmt. Wie ging es dann weiter? Wie bist du bei Norman gelandet zum Beispiel?
Norman habe ich tatsächlich dann über, also der Chef von Schnichtern hat mich dann mitgenommen auf so ein, in Tschechien, im Singletrack Pod Smirkam, war so ein Workshop über so, also einsteigerfreundliche Infrastruktur, Mountainbiking, wo es um so Trailparks geht, so Trail Center. Und da habe ich so die Event Coverage gemacht und da dann Norman kennengelernt tatsächlich. Ja. Und dann hat ihm einfach so das Zeug getaugt, was ich so mache. Und genau, und dann habe ich angefangen für Norman noch, also nebenher was machen, da haben wir dann für Bosch die damals den Release von dem neuen Drive Unit gemacht, wo wir mit dem Stefan Schlier auf La Palma dann waren. Das war auch ziemlich cool.
Das war dann der erste Motor, oder was tatsächlich?
Das war ein Update, der ist dann kleiner geworden.
Ja.
Genau. Und dann auf La Palma die Geschichte gemacht mit Norman. Und dann für Mountainbike Holidays noch recht viel, das ist so ein Hotelverbund in Österreich.
Aber ihr habt damals noch nicht fest zusammengearbeitet, sondern
er hat einfach auf nur Freelance-Basis, ja, genau. Und dann hat sich's halt irgendwann anboten, dass ich, als ich dann mit dem Studium Landschaftsarchitektur fertig war, habe ich noch einen Master gemacht in Regionalmanagement in Gebirgsräumen, also so Regionalentwicklungsgeschichten.
Was quasi darauf aufbaut dann.
Genau. Und also eigentlich so. Die Landschaftsarchitektur ist eigentlich Planung von Freianlagen.
Ja.
Und ich habe dann einfach so das Interesse gehabt, mir noch den größeren Maßstab sozusagen anzuschauen und wie da Planungen funktionieren, wie das da politisch und so funktioniert. Und das ist einfach einmal rausgezoomt sozusagen, Regionalentwicklung. Ja. Genau, und das hat sie ja dann angeboten, wenn der Norman ja auch zur Hälfte noch die Tourismusberatung macht. Und dann fand ich das einfach ein cooler Mix zwischen.
Das ist mega cool, ja, spannend.
Ja, fassen wir es mal als Content-Produktion zusammen und Tourismus beraten.
Fassen wir mal, das gehört dann, das verkauft man dann gleich mit. Aber Hand aufs Herz, wendest du das an im Moment bei den Geschichten? Oder ist es einfach nur gut, dass du den Background hast? Das heißt, also wenn du jetzt zum Beispiel hinkommst und ihr habt irgendwie neues, keine Ahnung, irgendeine neue Region, mit der jetzt da vielleicht irgendwie Mountainbike Holidays zusammenarbeitet, ja, ist es dann geil, den Background zu haben? Nutzt ihr das in deinem Beruf? Oder sagst du, war schön, dass ich hatte Interesse dafür, aber wirklich gebraucht hätte ich es jetzt nicht für das, was ich tue?
Ja, es ist interessant, wenn es halt darum geht, zur Tourismusregion einfach die Backgrounds zu verstehen. Warum passiert das jetzt so? Warum wird die Entscheidung so gefallen? Und tatsächlich machen wir gerade auch noch so eine, also abseits der ganzen Content-Produktion, so eine Nutzungsanalyse, wo es einfach nochmal um den Konflikt Wanderer-Mountainbiker geht. Und da einfach so das, also auf Europa-Basis zu analysieren.
Ich glaube, und gucken, was da. Bayerisches Oberland, da wo ich wohne, das ist ein sehr guter Punkt, um das zu analysieren. Ja. Da gibt es sehr viele Konfliktpunkte.
Ja, ich habe meine Masterarbeit als Fallbeispiel tatsächlich dieses DAV-Projekt vom in Bad Tölz, Wolfratshausen.
Ach, crazy.
Genau. Da habe ich so Visualisierungen gemacht. Oder halt untersucht, wie jetzt Visualisierungen virtuelle Globen. War so der Arbeitstitel, ja, was also jeder eigentlich einfach unter Google Earth kennt.
Oh, was der bayerische Bauer da runter, ja,
steht. Virtuelle Glob, was nicht stehst. Ja, genau.
Oh, servus, komm mal da rauszoomen oder was? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ja, ja,
ich, genau. Kommt ja da mit einem Globus an. Und bei mir Strecken in meine eine bauen.
Ja. Entschuldigung. Ja, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, so objektiv betrachtet, ich verstehe eigentlich beide Standpunkte bei der ganzen Diskussion. Geil. Aber da ist ja das große Problem, was heißt Problem? Dass es halt einfach keine ausgewiesene Infrastruktur gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand in die Region Bad Tölz-Wolfratshausen zum Mountainbiken geht, der hat ja nicht mal eine Auswahl, wo er sagt, hier ist eine offizielle Strecke, hier darf ich fahren. Und dann fährt man halt irgendwo, weil es, keine Ahnung,
ist ja logisch,
keine Leitung gibt oder sonst irgendwas.
Ist ja, ja logisch.
Aber das ist auch sonst ein endloses Thema.
Ist tatsächlich ein endloses Thema. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, regional betrachtet, ist vielleicht nicht ganz angemessen, aber ich sag mal so, vergleich's einfach mal mit Badmintonplätze.
Ja.
Wie viele Badmintonplätze gibt es? Also in den Sporthallen oder auch Beachvolleyballplätze, ja, tatsächlich an Sportvereinen oder Schulen. Und wie viele Leute spielen aktiv Beachvolleyball?
Mhm.
Oder wie viel wird das genutzt? So.
Ja.
Und dann mach eine Umfrage, wie viele Leute fahren Mountainbike und wie viele offizielle Mountainbike-Strecken gibt es?
Ja.
Und du wirst erschrocken sein, du wirst erschrocken sein über dieses Ergebnis, weil es gibt so viele Sportarten, für die wir so ein Überangebot haben.
Mhm.
Und das fängt bei meines Erachtens Fußball an. Also jedes Dorf hat irgendwie 3 oder 4 Fußballplätze, weil die sich dann in den Trainingszeiten so schlecht absprechen können, dass halt dann mittwochs abends das Training und dann müssen halt 3 Mannschaften gleichzeitig trainieren und dann gibt es halt 3 Fußballplätze. Also es ist ja nicht selten so, dass dann irgendwie 3, 4 Fußballplätze nebeneinander sind. Weil dafür kriegt man halt das Bauland oder die Fläche klar gemacht, weil es halt Fußball ist. Aber wenn du jetzt sagst, so irgendwie 50% jeder Klasse irgendwie fährt Mountainbike. Also ich glaube, dass es früher oder später in die Richtung gehen wird, dass wenn du in der Schule eine Umfrage machst, wie viele Leute Mountainbike fahren, dann ist es nicht mehr ein Nischensport, sondern dann hat es die ganzen Nischensportarten wie Skateboarden und alles andere wahrscheinlich weit überholt.
Ja, ja klar.
So, und das ist immer das erschreckend Traurige
daran. Ja, tatsächlich, als ich noch im Praktikum war bei Schneestern, da haben wir in Groß-Umstadt den Pumptrack gebaut zum Beispiel. Und die haben da vor Ort schon 3 oder 4 so Bike-Schools, die da so einen Pool von Fahrrädern haben,
ja,
wo halt da dann regelmäßig im Sportunterricht auf die Pumptracks gehen. Und das Witzige mega ist halt, ja, wenn du dir jetzt so kostentechnisch so einen Pumptrack und so einen Fußballplatz vergleichst, da steht halt in keiner Relation irgendwie. So, keine Ahnung, Pumptrack kostet die Hälfte von so einem fetten Fußballplatz. Oder allein
normale Spielplätze. Und die Fahrräder, die du für den Pumptrack brauchst, die kosten auch nichts. Also du bist ja irgendwie bei 200 Euro dabei pro Rad.
Ja, oder guck, wenn dir die Pumptracks anguckst, keine Ahnung, was sind jetzt auf so einer Fläche von 2000 Quadratmeter sind da halt irgendwie 20, 30 Scooter-Kids rund um die Uhr.
Ja, ja.
Es ist halt schon krass, wie das auch einfach angenommen ist.
Ja, ja. Max oder Gast zum Beispiel, der hat, mit dem habe ich ja die Fahrt in den Street Racing Series gegründet und der hat ja, der kommt aus dem BMX-Bereich und der hat BMX-AGs an ganz vielen Schulen bei ihm regional angeboten. Das heißt, er und seine Trainer machen auch echt viele für die Schulen.
Ach krass.
So BMX-AGs.
Und das ist wird das angenommen?
Ja, die haben teilweise haben die jetzt die Racing-Stuff, wo die halt dann auf der Strecke gehen oder aber auch, er hat einige Freestyle-Trainer, die jetzt halt so Freestyle-BMX machen und dann gehen die so wie wir am Skatepark, gehen die dann halt BMX-Gym mit den Trainern und dann zeigen die denen, wie man da so 360s macht und Barspins
drin. Wie geil. Das ist sehr geil. Ja,
ja geil. Aber aus Freelancen, um die Kurve nochmal zu kratzen, ist dann im Prinzip Festanstellung bei Design 1
geworden. Ja, genau. Also seit dem Osten dieses Jahr.
Oh,
und bis vor 2 Monaten habe ich meine Masterarbeit noch Glück geschrieben.
Das ist ja zu Corona
quasi schnell den Job abgesagt. Ja, schön in die Festanstellung.
Ja, nee. Oh ja, geil, Festanstellung. Oh, Corona, Füße hoch, keine Jobs. Okay, geil,
ja.
Ich bleib zu Hause. Ja,
Mai, wenn wir aber remote und zu Homeoffice arbeiten, dann
bringt dann geiles
die Quarantäne
Thema,
auch nichts.
Ja, stimmt. Spaß. Muss auch zu Hause sein.
Genau.
Geiles Thema, ihr arbeitet alle remote.
Mhm.
Das finde ich schon krass.
Norman sitzt in Passau, die Martha in München.
Du in Freising.
Genau. Und der Felix oben in auch Dortmund.
Und ich bin ja auch selbstständig. Wenn ich das erzähle, dann glaubt mir immer keiner. Oder keine Ahnung, ist ja auch langweilig, wenn immer ich das erzähle. Wie ist es aus deiner Perspektive, wirklich nur quasi Homeoffice zu haben? Wie kriegst du es hin mit Motivation, Arbeitseinteilung, Arbeitszeiten? Bist du eher der Typ, der morgens um 7 am Rechner sitzt und dann um 16 Uhr Feierabend macht? Oder bist du eher so der Typ, der, oh ja, ich fange spät an und mache mittags mal ein bisschen was und dann sitze ich halt abends noch bis um 11 am Rechner? Also bist du da, gibt es da so eine Struktur oder Freestyle, also, wie es ansteht?
Ich persönlich bin, glaube ich, schon eher die Art von Person, die so eine gewisse Struktur braucht. Also sowohl irgendwie im Privaten als auch irgendwie im Arbeitsleben. Und ja, ich habe jetzt, also seit 2 Monaten sitze ich in so einem Landschaftsarchitekturbüro in Freising. Die bieten so Arbeitsplätze, halt Coworking Space einfach an. Und das hat mir, glaube ich, nochmal im Vergleich zum Homeoffice echt gut getan, muss ich sagen. Also das Homeoffice, du hast halt nie wirklich Feierabend.
Ja.
Du guckst halt trotzdem irgendwie dann nochmal um 8 oder 9 in die Mails rein. Und ich sitze halt auch so, einfach wenn ich mein Feierabend besteht halt darin einfach, okay, ich mache jetzt das Schnittprogramm zu und mache irgendwie einen Browser auf und gucke mir irgendwas bei YouTube an. Oder weil halt
sonst bin auch, ich halt auch sehr hoch am Kurs.
genau. Ja. Und weil ich halt so einfach privat auch recht viel vorm Rechner einfach rumhocke und irgendwie Sachen
ausprobiere.
Ja, vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja. Und
ja, dann hast du keine Trennung vom Feierabend.
Genau, und dann sitzt der Rechner halt auch noch in dem Zimmer, wo du schläfst.
Ja.
Und dann hast du irgendwie so einen Bewegungsradius von 4-5 Meter.
Ja, krass.
Ja.
Wie war das zu Corona-Zeiten, wo der harte Lockdown war? Dann hast du da wirklich nur in deinem Zimmer gehockt und hast gearbeitet, oder was?
Ja, wir haben dann ab und an, weil meine Mitbewohnerin, die war dann auch daheim. Und dann haben wir halt so am Küchentisch sozusagen so
Homeoffice
gemacht. Genau, jeder noch so einen fetten Screen, ein 32 Zoll Ding auf dem
Küchentisch. Man hat sich quasi nicht gesehen, sondern nur gehört.
Ja, genau. Und jeder hat die ganze Zeit in irgendwelchen Calls gehangen.
Ja, krass.
Ja, aber irgendwie, ist schon cool. Wahrscheinlich hört das sich für jemand an, der irgendwie eine Ausbildung in so einem Büro gemacht hat oder so. Für den ist das wahrscheinlich irgendwie ein Traum, so Homeoffice zu haben die ganze Zeit. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ich kann von mir sprechen.
Wie geht's dir denn?
Ich habe immer so Phasen einfach. Ich habe Phasen, wo ich viel zu tun habe und dann funktioniere ich und dann macht es mir auch mega viel Spaß. Also wenn ich zum Beispiel dann, keine Ahnung, habe jetzt irgendwie eine Woche Santa Cruz Event und dann ist noch ein Dreh für, wie es jetzt war, für Sunlight und dann habe ich irgendwie, dann habe ich 2 Tage zu Hause und dann habe ich irgendwie einen Workshop für Racing Skills.
Mhm.
Dann weiß ich, dass in den 2 Tagen, in denen ich zu Hause bin, funktioniert mein Homeoffice. Dann acker ich alles durch.
Ja.
Also von Buchhaltung bis E-Mails über irgendwelche Projekte, die anstehen, über Schnitte von Videos. Das kann ich in diesen 2 Tagen komplett durchziehen.
Ja.
Aber das funktioniert, weil ich weiß, ich habe viel zu tun. Phase wie jetzt, wir haben Off-Season, es wird ein bisschen ruhiger. Und dann denkst du halt so, oh ja, kannst du auch noch morgen machen, ne? Und dann kommt dann so diese Unlust auf, dich hinzusetzen. Und wenn dann einmal dieses, oh, eigentlich hast du keinen Bock, dich an den Rechner zu sitzen, aufkommt und du das einmal so passieren lässt, dann fällt es dir auch schwer, dich wirklich hinzuhocken und die Sachen anzugehen.
Ne.
Also dann hockst du halt davor und denkst, oh, jetzt mach ich erstmal YouTube auf und schau mir Offroad-Videos aus Offroad-Parks an. Und ja, und zack, bumm, hast du irgendwie eine halbe Stunde verdattelt, ohne dass du angefangen hast. Und dann ist es echt schwer, diesen Schweinhund zu überwinden. Also dann kann ich es mir gut vorstellen, dass wenn du im Büro sitzt oder einfach die Kollegen drumherum werden, dass du sagst, okay, jetzt ist Arbeitszeit, dann arbeitet man und dann hast du es geschafft und fertig aus. Aber ja, ist halt auch immer eine Frage der Auslastung.
Ja, dann noch ein Punkt, was ich eigentlich auch, oder was an zum Coworking Space oder einfach im Büro cool ist, halt einfach, dass du Leute um dich rum hast. Und gerade irgendwie so, ich mag es halt selber, wenn du, vielleicht ist es einfach so, wenn man jetzt was, ich weiß nicht, was Kreatives macht oder so, dann, es gibt ja kein richtig oder falsch, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt irgendwas designst oder irgendwas so im Design
richtig. Nein, es muss dir gefallen und es muss dem Auftraggeber gefallen. Oder
aber woher weiß ich jetzt das, was mir gefällt, auch anderen gefällt? Ja. Und so hockst du die ganze Zeit im Homeoffice und bastel was rum und weißt jetzt nicht, hä, bewege ich mich seit 4 Stunden in Richtung beschissen oder in Richtung gut? Und so ganz
schnell einfach so. Wie löst du das Problem?
Ja, weiß nicht, ich schicke zum Norman. Ey, Norman, kannst du mal kurz drüber gucken,
Feedback. Weiß ich. Gib mal Feedback.
Ja, genau. Und ja, wenn du in so einem Coworking Space hockst, hast du immer so Leute um dich rum, wo sich die ganze Zeit aufregen über Outlook funktioniert nicht oder was weiß ich. Das ist schon auch irgendwie cool. Und dann kannst du halt sagen, ja, hey, guck mal hier, echt gerade so ein Magazin-Cover jetzt gebastelt und dann, ja, guck mal, und taugt's. So, ja, cool, vielleicht hier noch da. Kannst du einfach so fixes, so ein 10-20 Sekunden zum kurzes Feedback holen. Ja. Und das ist schon irgendwie geil. Und dann einfach ziehst du dir einen Kaffee und quatsch da halt einfach so. Ja. Trump, Biden und ja, Corona. Ja, ist schon ganz cool. Los.
Und würdest du jetzt tatsächlich jedem empfehlen, in so einen Coworking Space zu gehen, der Homeoffice macht? Oder sagen wir mal, der selbstständig ist?
Ja, also wenn einem Homeoffice nichts ausmacht, dann kann man es ja gern dabei belassen, oder? Was ich vielleicht interessant wäre, wenn du halt so einen Coworking Space hättest, wo halt vielleicht Leute aus derselben Branche oder sagen wir mal eher aus der Mediengeschichte drin sind, sagen wir mal ein Grafiker, vielleicht irgendein Colorist oder ein Film-Dude, dann noch ein Foto-Dude, einer der Webseiten bastelt oder so, dass da vielleicht irgendwie noch mehr Interaktion stattfinden könnte. Weil jetzt sind es halt 3 Landschaftsarchitekten und ich.
Aber ich glaube, dass das mega gut ist, weil es keine Competition gibt.
Ja, klar. Das ist dann halt immer die Frage.
Also,
ob es da dann irgendwie zu Reibereien.
Ich muss echt sagen, seitdem ich keinen Downhill-Rennsport mehr mache oder auch allgemein aus dem Rennsport raus bin, dann habe ich auch echt einfach überhaupt keinen Bock mehr auf Competition.
Ja.
Also auch irgendwie so Influencer-Vergleiche oder wer macht was oder guck mal, der macht jetzt das, hast du nicht auch mal Bock, das zu machen? Und dann sage ich mal so, boah, nee, lass mich da einfach machen, worauf ich Bock habe.
Ja, ja.
Und da würde ich mich voll rausziehen. Und ich glaube, ich hätte wenig Bock. Also wenn ich jetzt mit 5 Mountainbike-YouTubern in einem Office sitzen würde, so, glaube ich, hätte schon echt hartes Competition-Problem, glaube ich, irgendwie.
Ja, das stimmt auch wieder.
Was ich jetzt, worauf ich noch hinaus wollte oder worauf ich hin wollte, ist, du kommst ja aus dem kreativen Bereich. Wir haben jetzt viel über diese strukturelle Arbeiten gesprochen und Mountainbike-Branche, wie du dann gekommen bist und was du beim Norman machst. Aber du bist ein Filmer. Wir arbeiten zusammen im Filmbereich. Das heißt, du filmst für mich oder wir machen zusammen Videoprojekte.
Ja.
Unser erstes Projekt war tatsächlich das Bike-Booklet.
Ja, das stimmt.
Für
Mountainbike-Tourismus-Forum.
Mountainbike-Tourismus-Forum, ja, genau. Es ist quasi der deutsche Mountainbike-Kongress, kann man sagen.
Genau, ja.
Und das waren halt so mega Leffy-Taffy-Themen. So, wie benimmt man sich das erste Mal im Bikepark? Was nimmt man mit auf eine Bergtour? Ja. Welche Ausrüstung braucht man? Wie macht man den Helm richtig zu? Oder halt so ein Basic Ja, für uns eigentlich lahme Scheiße, für Mountainbike Pros oder harte Schredder so. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt und ich fand's mega witzig, weil auf einmal stand halt der Dave da, der einfach so ein mega lässiger Dude ist.
Danke.
Ja, mit einer kleinen Cam und einem coolen Gimbal, so, ja, ey, das sieht fett aus, ja, mach das mal nochmal und ja, irgendwie auch mit McBain und ja, ich bin auch so ab und zu, also ich bin nicht, glaube ich, nicht so krass wie du, aber ich bin schon so ein kleiner Typ, der auch viele Serien irgendwie im Kopf hat und irgendwelche Filmbeispiele und so und ich finde es schon
jedes Mal, wenn wir uns sehen, labern wir über irgendwas. Ja. Oh, das könnten wir machen.
Ja, genau. Und da hat auf jeden Fall gleich die Chemie gestimmt. Das war unser Filmprojekt, wo wir zusammengearbeitet haben und ich wollte jetzt dich nochmal fragen, wann kam der Zeitpunkt, wo du dich fürs Filmemachen interessiert hast? Weil du hast ja angefangen, so Action-Clip zu machen, aber ich glaube, jeder 14-jährige Mountainbiker, der gerne Mountainbike fährt, der macht eine GoPro-Aufnahme, aber das heißt nicht, dass der Bock hat, Filme zu schneiden, sondern der hat halt Bock, irgendwie seinen Freunden zu sagen, wie krass er einen Berg runterballert.
Ja.
Das hat jetzt aber wenig damit zu tun, dass man tatsächlich in die kreative Schiene geht, zu sagen, ich würde gerne mal Filme machen.
Ja.
Wann kam das bei dir auf und wie hat sich's entwickelt?
Boah, das ist, ich glaube, dann schon so im Alter von so 15, 16, 17. Eigentlich war, also mein, oder was mich irgendwie so beeinflusst war, war dieses alte Coastal Crew Zeug. Und weil die, das war so das, oder klar hat es davor auch schon so krasses gegeben, aber das fand ich vom Look und auch so von, einfach von der Overall also Experience einfach so mega geil.
Und ein Pillar-Keys genau. Draufgeschraubt und massiv draufgehalten.
Und so kranke DIY Cable-Cam-Setups und dann hatten die da, keine Ahnung, damals so eine Canon 6D, was halt so unerreichbar war. Ja. Ah ja, die spannen wir jetzt mal an so einen Baum hin und dann filmen wir den und gucken mal, was da für ein Shot rauskommt, weil so geil, so Zeug halt irgendwie gemacht. Aber irgendwie, was ich dann zuerst die letzten ein, zwei Jahre realisiert habe, dass ich eigentlich immer so aus dem Antrieb Videos oder halt Filme gemacht habe, um so krasse irgendwie Shots, die ich so geil fand, wie jetzt zum Beispiel so einen ewig langen One-Shot, wie das dann, ja genau, mit dem Seminar damals, ja, dieses Video, ja. Wo der viral gegangen ist. Ah, das so Zeug haben wir ja die Coastal Crew schon irgendwie früher gemacht mit halt irgendwelchen kranken Cable-Cam-Setups, wo dann einer drangegangen ist, noch eine echte Person und das nicht so gesteuert hat. Und irgendwie fand ich immer so das Geile dabei, eher so Shots nachzustellen und hab's dann erst so tatsächlich, als ich mit Norman zusammengearbeitet habe, kam aus dieser Storytelling-Gedanke, also so, warum? Warum sollte ich jetzt diesen geilen Shot, wie es jetzt in Hollywood ist?
Also vorher war es eigentlich nur Begeisterung für die Technik oder die Art und Weise, wie es gefilmt worden ist. Und das Ganze dann gezielt einzusetzen, kam erst viel, viel später.
Ja, genau.
Am Anfang warst du einfach nur fasziniert von der Filmtechnik.
Ja, und damit jetzt halt einfach eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das war dann schon nochmal so ein Punkt, dass, okay, krass, Storytelling ist halt schon auch eigentlich so das, warum man das alles macht sozusagen. Um da halt jetzt beim Zuschauer irgendwie was zu wecken. Und ich war dann halt so voll euphorisch und so, boah, guck mal, die Kamera, die fährt jetzt irgendwie 10 Meter straight, perfekt auf den Typen drauf, mega geil, irgendwie, weiß auch nicht. Und fand auch immer die Technik so, ich, keine Ahnung, ich habe jetzt, vor letzte Woche kam die Lumix S5 an, das ist eine neue Kamera, weil ich meine GH5 verkauft gehabt habe. Und ich finde das immer noch so geil, ich könnte das Teil einfach so eine Stunde in der Hand halten und einfach so anschauen. Das ist geil. Und dann noch so, und dann
so schön bei Small Rig. Nein, der Dave ist kein Nerd.
Schön 200 Euro doch bei Small Rig für irgendwelche geil CNC gefrästen Parts und geilen Cagen. Das finde ich irgendwie geil. Ich weiß auch nicht. Ja.
Krass. Bei mir zum Beispiel, ich bin YouTuber, Vlogger. Bei mir, klar, es soll keine Scheißqualität sein. Ich muss damit zufrieden sein. Aber für mich ist es zum Beispiel einfach so ein daily usable thing. Und so, ich finde es auch mega cool und mich beeindruckt das. Aber ich habe halt einfach über die Jahre gelernt, ich weiß nicht, ich bin jetzt, glaube 2 oder 3 Jahre YouTuber, ich musste lügen. Ich habe über die Jahre gemerkt, dass wenn ich zu lange brauche, das Ding aufzubauen oder einzustellen, dann funktioniert es nicht. Das Ding muss einfach an Film los.
Ja.
Und ich habe mir meine Einstellknöpfe hier, 1 und 2, auf meine cinematischen Super-Einstellungen gemacht.
Ja.
Und dann drehe ich das Ding dahin, okay, überbelichtet, naja, dann wird halt mit dem Shutter-Speed ein bisschen korrigiert, bis das Ding irgendwie ganz einwandfrei im Lot ist. Aber viel mehr darf es auch nicht sein. Selbst ein Mikrofon noch dran zu bauen, ist manchmal irgendwie schon so zeitfressend. Und wenn du dann irgendwie so einen Rig hast mit Bildschirm nach vorne und dann unten noch ein Gimbal dran und keine Ahnung, das kannst du machen für ein, zwei irgendwie Bike-Porns bei einem Bike-Check oder so, aber beim Daily-Vloggen, beim Daily-Usen.
Ja, genau, das ist halt immer so.
Nicht so. Das ist so krass userabhängig, wo man, wie tief man in die Technik eintaucht.
Ja, und da hat auch, was du dann irgendwie als Endprodukt haben willst. Ja. Keine Ahnung, für dich, wenn du jetzt ein Video machst und du leihst dir da irgendwie für 2000 Euro am Tag so ein 100.000 Euro irgendwie Red Setup, das reicht wahrscheinlich gar nicht.
Ja.
Und, aber im Endeffekt wirst du wahrscheinlich dasselbe Feedback haben unter deinen Videos.
Ja.
Weil sie einfach ganz andere Sachen zählen.
Weißt du, der Inhalt viel wichtiger ist. Wenn ich, also es kommt darauf an, was ich erzähle, was ich zeige und nicht darum, wie das gefilmt ist. Klar, spielt es schon auch eine Rolle und ich habe immer wieder mal ein paar Kommentare so, womit ist das gefilmt oder ey, sag mal, GoPro, welche Einstellungen benutzt du? Aber es ist jetzt, es kommt eigentlich nicht wirklich drauf an, erstens, welches Color Grade da jetzt ist, ob ich da jetzt 5 Stunden verfeinert habe oder nicht. Ich glaube, das interessiert am Ende den YouTube-Zuschauer relativ wenig, sondern der möchte von mir, Jasper Jauch, etwas lernen oder unterhalten werden. Ja. Und diese zwei Aspekte sind, glaube ich, wichtiger als ist das jetzt super cinematisch gefilmt oder kommen da 35 Lens-Flares rein.
Ja, schon. Ich denke, da war halt auch so in den letzten 3-4 Jahren oder 2-3 Jahren so ein Umbruch einfach auch in der Kameratechnik, wo du jetzt, keine Ahnung, heute kaufst dir für, sag mal, du nimmst 3.000 Euro in die Hand, so eine Sony A7 4K 60 irgendwie.
Ja, mein Setup.
Top-Qualität, ja, genau. Und dann noch ein Gimbal dazu. Ja. Allein so ein Einhand-Gimbal vor 4-5 Jahren gab es das halt nicht. Da war die einzige Option irgendwie so ein
Steadicam
mit oder die Lagern. DJI-Dinger, wo du halt mal irgendwie fast 10.000 Euro also gekostet Dinger, haben. Ja. Und halt die Kameratechnik, das Zeug, was du mit deiner Sony machst, das wäre halt vor 5-6 Jahren hättest du für ein Setup gebraucht, wo irgendwie noch ein paar Nullen hinhängen hättest können.
iPhone 12 oder 11,
damit
kannst du schon richtig krasse Filme machen. Also selbst die Highspeed-Aufnahmen, also wenn du richtig krasse Slow-Mo machen möchtest, oder du kannst halt 4K 60 Frames filmen. Sorry, aber 4K 60 Frames kann meine Sony nicht. Klar, also dann keine krasse Tiefenunschärfe irgendwie so, aber trotzdem ist halt mega gute Qualität. Und ja, das wird immer günstiger, aber deswegen gibt es ja auch immer mehr Filmemacher auf
dem Markt. Es hat damals ein Kumpel auch, mit dem ich halt die BMX-Videos noch gemacht habe, der hat irgendwann seine Canon DSLR-Ausrüstung verkauft und hat sich so ein DJI Osmo Mobile und das iPhone 10 geholt. Und der macht, hat halt die BMX-Videos, YouTube, Instagram, Facebook gemacht. Das reicht funktioniert genauso. Und du hast nicht mal annähernd den Hustle.
Ja. Bin ich bei dir. Jetzt bist du in der Bike-Branche unterwegs, du bist Filmer. Ich glaube, ganz, ganz viele Kameramänner haben seit Corona oder ganz viele Leute aus dem Kreativbereich haben seit Corona Kurzarbeit oder auch keine Jobs mehr. Bist du dir dessen bewusst, dass du ein Lucky Winner of the Bike Industry wegen Corona bist? Oder bezüglich Corona?
Ja. Nicht so tatsächlich, muss ich jetzt sagen. Ja. Also, du hast mich, glaube ich, jetzt das erste Mal damit konfrontiert. Ich kann mich eigentlich nie irgendwie beschweren, dass jetzt irgendwie was gekürzt worden ist oder auftragstechnisch nicht so. Klar, mit dem Lockdown konnte man jetzt nichts machen, aber danach ging es dann eigentlich schon wieder gut weiter. Ja.
Das ist schon krass.
Ne, finde ich auch. Also wie war es bei dir? Hast du die Events sind halt alle weggefallen wahrscheinlich,
ja, oder? Das ist ja das Ding. Vorher hat man halt viele Produkte oder viele Sachen, die gelauncht worden sind oder die man präsentieren wollte, ob das jetzt Produkte, Dienstleistungen oder was auch immer ist, die wurden halt gerne mal auf Events gezeigt. Das ist halt weggefallen und dementsprechend ist man dann eigentlich mehr so auf YouTuber oder Athleten. Mit den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, laufe ich ja eher als Athlet oder Ambassador dann zurückgegangen und hat irgendwie mit denen irgendwelche Projekte und Kampagnen ausgesponnen. Und meine Zusammenarbeit dieses Jahr war mit Magura mega intensiv. Wir haben sehr, sehr viele Sachen sehr kurzfristig, unter anderem auch mit dir auf die Beine gestellt.
Ja, mega geil. Ich habe letzte Woche erst den Katalog gesehen, wo die Fotos drin waren.
Ja, ich habe es gesehen. Also
Martha hat es dir zugeschickt.
Ja. Mega witzig. Da haben wir mega viel gemacht. Schwalbe hat viel auf mich zugegriffen, diesmal als Influencer tatsächlich, wo ja. ich sehr begeistert war. Aufgrund dessen erstens, dass Schwalbe erkannt hat, okay, Mensch, das, was Jasper macht, ist gut und wir sollten auf ihn als Influencer zurückgreifen. Also ja. es ist ja wenig, ich stelle mich da hin und erzähle über einen Rabattcode mehr über Jasper hat Ahnung vom Radfahren und mhm. ist ein ehemaliger Weltcupfahrer und kann Einschätzungen über Reifen und Kategorisierung geben. Und da war ich sehr happy, dass sie da in mich vertraut haben und aber auch, dass das Video am Ende gut angekommen ist. Also ja. das hat sich dieses Jahr so ein bisschen rauskristallisiert. Die Leute vertrauen mir tatsächlich auf YouTube, das, da bin ich mega dankbar für und ich glaube, sie finden es auch in den Worten, wie ich es wiedergebe, ob das jetzt für wen das geeignet ist, wie das funktioniert, wenn man das einordnet, dass sie das ja. halt verstehen. Und da ist einiges rumgekommen, also mehr als die letzten Jahre. Santa Cruz baut mehr auf mich, gerade was Presscamps angeht. Also für die darf ich tatsächlich das machen, was du für Norman machst, also richtig so Content createn.
Geil, ja.
Und ja, also da ist dieses Jahr doch schon einiges mehr gegangen als die letzten Jahre. Ob das jetzt tatsächlich Corona-bedingt ist, ja. weil die Events ausgefallen sind und man mehr auf solche Leute zurückgreifen musste, oder aber aufgrund dessen, dass einfach jetzt diese YouTube-Arbeit der letzten 2 Jahre gefruchtet hat.
Ja.
Das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich kann mich auf jeden Fall über 2021, abgesehen von der Präsidentschaftswahl, derzeit in Amerika und Corona eigentlich nicht beschweren.
Ja.
Ja, tatsächlich.
Ja, wobei ich glaube auch irgendwie denk, dass, ja, wenn man damit konfrontiert ist, irgendwie mit, du bist jetzt selber YouTuber, Influencer, dann denkt man vielleicht, oh krass, dass es da so viele Leute gibt, die das auch machen und so, aber ich glaube, dass es noch so mega in den Kinderschuhen steht und das jetzt nur der Anfang ist und es noch viel intensiver wird in nächster Zeit.
Das, was mich immer wieder erschreckt oder das, was ich dich jetzt auch fragen möchte,
ja.
sprich jetzt, sorry, ich habe dich unterbrochen, sprich jetzt.
Ja, ist gut. Du kannst. Was? Ja, ich habe gemeint, wenn, wenn du zum Beispiel TV-Werbung anschaust,
ja.
steht ja in keiner Relation, du. Keine Ahnung, lässt das so ein 30-Sekunden-Clip produzieren von irgendeiner hochkarätigen
Produktionsfirma.
Ja, von irgendeinem Dude auf Fiverr. Viel Spaß. Ja, und keine Ahnung, steckst da schon mal 150.000, 200.000 Euro rein und dann, was kostet die Werbeminute irgendwie zur Primetime, bist erstmal 60.000 Euro los, dann läuft der Werbespot da und was macht unsere Generation oder vielleicht noch die jüngeren Leute, wenn Werbung kommt, wenn sie überhaupt noch Fernsehen schauen, dann holt mal das Smartphone raus und checkt mal, was auf Insta oder Facebook so geht, weißt
du? Ja, ja, ja.
Und du hast ja keinerlei Kontrolle, wer das Zeug überhaupt anschaut. Du kriegst halt da deine eine Kennzahl, wie so viele teuer. Leute es wahrscheinlich angeschaut haben.
Das ist so teuer.
Und wenn du jetzt als Firma irgendwie in Richtung Influencer gehst, du kriegst ja 1000 Graphen, wie viele Leute, welche Zielgruppe sich das angeschaut hat, wie lang.
Das ja, ist wenn du mit Affiliate-Links oder Rabattcodes arbeitest, hast du auch noch genau eine Übersicht, wie viel dann tatsächlich gekauft worden ist,
ja, genau.
über diese Aktion.
Wo haben sie danach hinklickt, von
ja.
wo kommen sie?
Ja.
Und das ist eigentlich ja viel effizienter, würde ich mal
sagen. Klar, ich glaube, dass das marketingtechnisch auf jeden Fall in den Kinderschuhen steckt, mhm. Aber du sagtest auch, dass es in den Kinderschuhen steckt, dass es noch nicht so viele gibt und ich merke selber, dass einfach gerade extrem viele Leute auf diese YouTube-Schiene aufsteigen oder versuchen aufzusteigen mhm. oder jetzt da auch rein wollen. Und es gab einfach ja bis vorletztes Jahr irgendwie wenig deutsche Mountainbike-YouTuber, muss man ja. dazu sagen. Also es gab wenige, die da waren, waren sehr groß tatsächlich. Also auch Leo Kast hat jetzt den Sprung auf 100.000 Abonnenten geschafft. Ja. Fabio Schäfer, Lukas Knopf, Erik Fettko, die sind alle hart im Business. Ich habe jetzt bestimmt wieder 5 vergessen und ich kriege morgen 5 E-Mails, wen ich hätte nennen sollen, gerade bei dieser Aufzählung. Okay, danke. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wo führt das Ganze hin? Beispiel Corbinian Engster ist mhm. einer der erfolgreichsten Social-Media-Mountainbiker im Moment überhaupt. Also der hat TikTok dominiert, der geht auf Instagram ab und jetzt macht er YouTube. Und das, was er macht, ist im Prinzip so Reaction-Videos, Q&As auf Instagram, also eine sehr, sehr hohe Interaktion mit seinen Usern auf mhm. Instagram. Und das ist ja auch gut, weil es im Prinzip genau das, diese hohe Bindung, Zuschauerbindung ja. befürwortet oder dafür sorgt, dass die stattfindet, wenn er mit denen viel interagiert und die ihm sozusagen einfach, ja, die einfach denken, so, er ist mein Kumpel und ich kann ihm eine Frage stellen und ja. er beantwortet die mir in einem Video vor 1000 anderen Menschen.
Ja.
Aber wie viel hat das am Ende mit Qualität zu tun? Also wie lange setze ich das durch? Weil selbst wenn immer mehr kommen, du als Zuschauer kannst ja nicht 5 Mountainbiker raussuchen, mit denen du dich identifizierst und wo du sagst, okay, ich gucke mir jetzt 5 Q&A-Videos an einem Sonntagabend an von 5 meiner Lieblings-Mountainbike-YouTuber, um zu wissen, was die für Fragen stellen. Weil die Fragen sind ja immer die gleichen. Ja, welche Reifen fährst du? Wie trainierst du? Also, was machst du privat? Machst
aber du andere vielleicht Sport, hast du da einfach dann Sponsoren. Seine Favorites.
Aber
und das ist ja auch
glaubst du, dass sich dann das gegenseitig ein bisschen kannibalisiert, dass dann einfach so, okay, ich guck, ich bin Corbinian Engster-Fan und der andere ist Fabio Wibmer-Fan und der nächste ist Jasper Jauch-Fan und der dritte, der guckt sich dann Erik Fettko an, oder?
Ja, wobei es sind ja alle irgendwie Mountainbike-YouTuber, aber es sind schon verschiedene Typen oder verschiedene Content, oder? Weil ich glaube,
noch, du, aber ja. Wie gesagt, wenn du sagst, es steckt in den Kinderschuhen, dann ist es noch verschiedener ja. Content. Ja, aber was den, ist, wenn irgendwann jeder Dritte einen YouTube-Kanal hat?
Ja, ich glaube, viele unterschätzen das, wie viel Arbeit da einfach drin steckt. Und das funktioniert ja nur, wenn du da auch eine Regelmäßigkeit reinbringst. Und du weißt es selber, wenn du irgendwie wöchentlich ein Video machst, was da irgendwie arbeitstechnisch drin steckt. Und Abfall. Ich würde sagen, wenn jetzt zum Beispiel so Fabio Wibmer oder Erik Fettko allein, klar, das sind ja zwei, also nicht komplett unterschiedlich, aber es sind schon verschiedene Richtungen.
Ja.
Und ich glaube, du kannst halt auch ein Video machen, wo du jetzt mal eine halbe Stunde irgendwie in einer Fox 38 irgendwelche Shim-Stacks hin und her stapelst.
Ja.
Das könnte jetzt ein anderer YouTuber zum Beispiel nicht machen. Und die Leute würden dranbleiben, sage ich jetzt noch, und da mal drauf eingehen und sagen, hä? Da, was für ein Durchmesser war das nochmal? weißt du, wie man... Das kanalisiert sich einfach irgendwie. Kann ich mir vorstellen.
Ich bin gespannt, wo es hingeht, tatsächlich.
Ja.
Weil auch immer mehr...
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend.
Sagen wir ja so gern.
Spannend, spannend. Ja, die Presse muss ja auch umdenken. Also die ganzen Printmagazine, Online-Magazine. Mhm. Wer will heutzutage noch lesen? Eigentlich guckt man sich lieber irgendwie einen Bike-Check an, wenn ein neues Fahrrad vorgestellt wird, als dass man einen Test liest.
Ja, ich finde schon erschreckend bei mir irgendwie, wann ich halt das letzte Mal irgendwie ein Printmagazin gekauft habe. Und...
Also, ich muss gestehen.
Und die Leute, die nachkommen, die sind ja noch jünger.
Ich war nie ein Printleser und ich habe neulich mit dem Laurin Lehner relativ viel Kontakt gehabt, wegen auch so einem Santa Cruz Launch vom 5010. Und da hat er mir dann so ein Abo aufs Auge gedrückt. Mhm. Und seitdem bin ich regelmäßiger Freeride-Leser geworden. Ach, und sie liegt auch auf dem Klo, neben anderen diversen Dingen. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, dass so ein Text halt doch irgendwie, also dir fällt auf, dass der halt wesentlich bedachter geschrieben ist.
Ja.
Währenddessen, wenn du in einem YouTube-Video bist und du erzählst was,
ja,
dann machst du dir vorher schon so deine Gedanken, okay, was möchte ich jetzt zu dem Rat sagen? Aber es ist was anderes, als wenn du dir wirklich Zeit lässt und einen Text schreibst.
Ja.
Und diese Zeilen dann zu lesen, für dich zu interpretieren, ist, glaube ich, schon nochmal ein Schritt, der wichtig ist. Also bei mir ist gerade so ein bisschen rückläufig. Ich lese im Moment ein bisschen mehr, als dass ich auch wieder YouTube-Videos gucke oder Tutorials gucke oder irgendwelche, keine Ahnung, selbst Nachrichten lese ich jetzt wieder mehr.
Na,
weil ja, einfach geschriebener Text doch irgendwie ausformulierter ist und durchdachter oder bedachter ist als das ein oder andere Video.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, so, also man sagt ja, oder wahrscheinlich ist es auch so, dass die Aufmerksamkeitssperre Spanne von jüngeren Leuten. Ich sehe es ja selber an mir, keine Ahnung, wenn ich in Facebook irgendwie meinen Stream durchschaue und dann läuft da irgendein Video an. Wenn das innerhalb den ersten 3 Sekunden mich nicht irgendwie überzeugt, zack, dann swipe es halt weiter.
Ja. Aber und genauso ist ja mit Text. Du hast ja auch keine Zeit, einen Text zu lesen. Wenn du jetzt irgendwas wissen möchtest, dann möchtest du das ja sofort wissen und nicht irgendwie anfangen, Text zu lesen.
Und keine Ahnung, das Printmagazin hast du halt jetzt auch nicht so irgendwie die Möglichkeit, schnell zu reagieren auf News oder sonst irgendwas, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das muss dann irgendwie funktionieren, indem du gleichzeitig auch irgendwie den entsprechenden Online-Kanal bespielst damit.
Ja.
Es muss Hand in Hand irgendwie funktionieren.
Ja, definitiv.
Ne? Wobei halt so ein schickes Coffee-Table-Magazin ist halt schon geil.
Ja, aber es ist
hier auf dem Tisch.
Auf dem Tisch aus Schiff.
Das sehen Magazine, glaube ich, richtig geil aus. Und da hockt man sich dann gerne mal hin und
Ich reiche dir gleich das Coffee Table Book von meinem Podcast-Partner Tobias Woggon. Mhm. Da darfst du gerne mal durchblättern.
Ja, gerne. Und, ja. Ich glaube auch, dass
ja, es immer zielgruppengerechte Medien gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Video immer wichtiger wird. Um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, was ist dein videotechnisches Live-Goal in der Bike-Industrie?
Videotechnisches Live-Goal?
Ja, was für einen Film möchtest du gerne mal produzieren? So ein,
ich so finde,
One-Shot-Shooting mit einem Fahrer, der so eine krasse Stop-Sign runterfährt wie Brandon Semenuk oder...
Was eigentlich so geil wäre.
Doku, wie wir sie gemacht haben. War das dein Live-Goal?
Ich dachte immer, dass es interessant wäre, mal sowas, was die Intel-Jungs oder in Nordamerika, die irgendwie definieren ja sozusagen so All-Killer, No-Filler, Bike-Movies, wie man es kennt. Und sowas dachte ich immer, wäre mal geil. Hier in Deutschland oder europaweit mangelt es ja jetzt auch nicht irgendwie an Ideen oder kreativen Leuten, um sowas nicht auch mal auf die Beine zu stellen.
Aber an Zeit.
Ja, aber jetzt, ich habe den Trailer gesehen, ich glaube die Tillman Brothers oder so, mit diesem The Old World.
Ja. Wie heißt es, The Old World?
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das wird schon, also sowas hätte ich mehr Bock, einfach so ein...
Die kommen dir jetzt einen Schritt zuvor, möchte ich mal sagen, ne? Um die Competition nochmal ein bisschen anzukurbeln. Aber ich glaube, dass All Killer, No Filler ist schwierig.
Ja.
Zeitlich gesehen, weil selbst wenn wir jetzt uns irgendwie verabreden, um irgendwas zu filmen, keine Ahnung, 36er Fox-Video, was wir gemacht haben für den YouTube-Kanal, das war halt ein Nachmittag am Sommerberg so.
Ja.
Und dann muss das Ding sitzen und dann heißt halt eher, ach, passt schon.
Ja.
Aufnahme, die, passt schon.
Wir haben jetzt, glaub, 4 Jahre okay. dran gearbeitet, haben sie geschrieben,
ey. Ja, 4 Jahre dran gearbeitet. Was machst du? Was machst du, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen so ein 3-Jahres-Projekt und übernächstes oder nächstes Jahr fahre ich mit anderen Laufrädern oder mit einem anderen Klamottenhersteller Sponsor durch die Gegend so.
Ja.
Kann man dann das erste Jahr noch verwenden, weil man weiß, es wird erst in 3 Jahren gelauncht.
Ja.
So, das sind so Probleme, ja, die auftreten.
Oder stell dir mal vor, irgendwie so ein Virus oder so eine internationale Pandemie.
Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Komm, Zukunftsmusik, sowas gibt's nicht, David. Sowas gibt's nicht. Pandemien. Da sind wir noch weit weg. Science Fiction.
Ja, wobei, ja. So ein Goal.
Also All Killer, No Filler, du möchtest gerne mal so einen richtigen cinematischen Bike-Hollywood-Film machen.
Vielleicht irgendwas machen, wo man so, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das ja von dir, wenn du jetzt ein Video von, anschaust, das du gemacht hast, von einem halben Jahr oder vielleicht vor 2 Monaten,
ja.
Da guckst du dir manche Szenen an und denkst, oh Gott, Alter, wie kann man...
Ja. Gibt es ganz viele.
Und so geht es halt voll oft. Und vielleicht wäre ein Goal, mal ein Video zu machen, wo ich mir in 2 Jahren anschauen kann, wo ich denke,
geil.
Cool, da wüsste ich jetzt nicht, was ich irgendwie besser mache. Aber vielleicht ist es auch eher die Sackgasse dann, wenn man dann so
also, abgeschlossen hat. Ich kann teasern bei uns, also erstens kann ich teasern, dass wir beide noch ein Projekt launchen werden. Mhm. Und zwar nämlich von unserer Geschichte From Sea to Sky. Da steht noch eine Doku aus, die rauskommt.
Ja.
Die wird, glaube ich, sehr spannend für einige Leute, die vor allen Dingen für diese Podcast-Zuhörer, glaube ich, weil es so der Zielgruppe entsprechend sein könnte. Also wenn ihr mal einen Filmtitel hört, der heißt From Sea to Sky, dann ist es die Story, die wir zusammen produziert haben. Auf jeden Fall mal reinklicken. Und aber es kommt noch bald ein Traildog-Film raus, den wir zusammen mit Pinecoin Films gemacht haben. Also ich und Oreo mit Pinecoin Films. Dave war nicht mit beteiligt, aber da war es zum Beispiel so, das war auch mehr oder weniger All Killer, No Filler. Aber da war dann halt auch mal eben Material im Spiel von, weiß ich nicht, was so eine Kamera kostet, 40.000, 50.000 Euro oder so. Halt, haben die sie nicht gekauft, aber gemietet, aber nichtsdestotrotz. Und es waren 2 Kameramänner und einer hat den Fokus gezogen und der andere hat gefilmt.
Ne.
Und dann kommt halt schon immer was anderes bei raus, wie wenn du jetzt die Kamera bedienst und einen Autofokus benutzt, weil ein Radfahrer mit 1.000 km/h auf dich zufährt. Also so da kommt halt schon einiges dazu, dann so einen Film zu machen.
Ja, mega. Ja, wenn man das dann nochmal hochskaliert. Ich habe mal...
Ausleuchten.
Ja. Oder dann irgendwie Sound. In der Post-Production da noch mit dem Color Grading.
Ja.
Mal so eine Adobe-Präsentation gesehen, wo irgendwie der Dude, der Oblivion gegradet hat. Also in Hollywood ist das ein eigener Beruf, Colorist. Einfach nur Color Grading von Filmen zu machen. Und der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es mit dem Regisseur war oder mit dem DOP, haben sie den Film irgendwie 316 Mal angeschaut, nur um die Farben abzustimmen. Also 2 Jahre lang nur. Und so ein Table, hockst an so einem Tisch, sieht aus wie so ein DJ-Mischpult. So, ach ja, hier die Highlights in den Skintones noch ein bisschen rumdrehen, bla bla.
Ey, das muss, das also, ist schon crazy. Ich würde mich selbst als ungeduldig beschreiben.
Ja.
Wäre kein Job für mich.
Irgendwie fasziniert mich das. Und dann habe ich mal bei Blackmagic Design so geschaut, hey, was kostet denn so ein Pult? Und da irgendwie so im Color Grading noch, als ist halt bestimmt angenehm, einfach an so geil gelagerten Rädchen jetzt einen Kontrast und so rumzudrehen. Ja, fängt halt bei 40.000 Euro an.
Ja. Okay, cool. Also, Norman,
du, deine Idee.
Das wäre ein Next Level für die nächste Produktion.
Ja, wäre bestimmt ein geiles Behind-the-Scenes Instagram-Foto.
Ja, definitiv. Ja. In diesem Sinne, David Karg, a.k.a. Dave McBain von der Design-1-Agentur als DOP, hätte ich was gesagt. Head of Visuals. Also Age of You.
Ah ja, krass, ihr habt die Abkürzung noch nie dazu gehört. Aber ja.
Hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
Ich sag danke.
Für diesen Podcast.
Für dieses nette Gespräch und
war mir
das
fest.
Bier. Auf jeden Fall.
Lorido, auf Wiedersehen. Schaltet beim nächsten Podcast ein, wenn Tobi und ich uns wieder betteln und in unseren Formaten ausfragen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss. Ade, waschi.